Natural Bearded Chillers, ein Podcast von Filmfans für Filmfans. Wir wollen keine hochtrabenden Filmkritiken zum Besten geben, sondern euch unterhalten. Wir reden über Filme, die wir mögen oder Filme, die wir aktuell gesehen haben. Wir, das sind drei Dudes, die sich von der Arbeit kennen und eine gemeinsame Leidenschaft teilen. Filme und Chrom und Fug.
Ich bin Chris, Kind der 80er aus dem Ruhrpott und ich bin hauptsächlich im Genre Science-Fiction, Fantasy zu Hause.
Ja, hallo, ich bin der Patrick, ich komme aus dem schönen Münsterland, ich bin Baujahr 81 und mein Lieblingsgenre ist Thriller, stehe natürlich aber auch auf Science-Fiction, Horror und darüber hinaus alles, was mir so empfohlen wird.
Ja, hallo da draußen, ich bin Stefan, Jahrgang 72, aus Stevede in Ostwestfalen, das ist irgendwo am Arsch der Welt. Mein Lieblingsgenre ist Horror, ich sehe aber auch gerne über den Tellerrand, wenn ich mal einen guten Tipp von meinen beiden Kollegen bekomme.
Ja, dann mal moin moin da draußen an alle Zuhörer.
Moinsen.
Tja. Stefan und Paddy sind natürlich auch am Rohr.
Ja. Yep.
Das ist die, jetzt muss ich überlegen, die sechste Folge. Und ich darf heute so ein bisschen hosten, weil ich ja die Hausaufgabe gestellt habe.
Und, was Husten?
Die Hausaufgabe.
Ich dachte, du hast Husten, hast du gerade gesagt.
Du Nasenbär. Hosten, habe ich gesagt. Neudeutsch, hosten.
Auf Flachwitze kann man starten.
Ja, ich bin ja aber auch fast 50. Ich verstehe euer Deutsch nicht mehr so richtig, eure Sprache. Ne?
Achso. Ich bin heute Gastgeber, Stefan.
Entschuldigung, ich halte Maul.
Er immer mit seinen Freifahrtscheinen.
Ehrlich, ey. Mann, Mann, Mann. Naja, auf jeden Fall, die Hausaufgabe für euch war ja aus der letzten Woche Hateful Eight. Dann haben wir natürlich auch einen Hörerwunsch. Aber zuallererst wollen wir natürlich noch über die Filme sprechen, die wir zuletzt so geguckt haben. Und weil ich heute Gastgeber bin, sage ich einfach mal, Stefan, du darfst anfangen mit deinen Filmen, die du jetzt in der letzten Woche geguckt hast.
Jo, bedingt durch das miese Wetter konnte ich draußen nicht viel reißen. Das heißt, wir haben relativ viel drinnen rumgesessen und vor der Glotze natürlich, weil das ja, wen wundert's, unser Hobby ist. ja, Motorradfahren war nicht, Gartenbuddeln war nicht, Man Cave wurde diesmal von innen genutzt. Ich habe mir angesehen auf Netflix eine neue Netflix-Eigenproduktion. Tyler Rake, Extraction. Habt ihr das auch irgendwie euch schon zu Gemüte geführt? Oder bin ich jetzt der Einzige, der ihn gesehen hat, den Film?
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Der soll aber sehr, sehr gut sein. Es wurde schon oft darüber gesprochen, geschrieben. Und es scheint auch sehr gut bewertet zu sein, der Film, so wie ich gesehen habe, ne?
Also ich fand ihn für einen No-Brainer, nenne ich jetzt einfach mal, richtig, richtig klasse. Also es ist ein total...
Von wegen, du bist fast 50 und kennst unsere Sprache nicht und haust dir No-Brainer raus, also bitte.
Ja, weil ich selber einer bin.
Ja.
Nein, ich habe mir den angesehen, das ist wirklich tatsächlich ein richtig, richtig geiler Actionfilm. Total geil, durchchoreografierte Action-Szenen. Mit Chris Hemsworth, Thor aus den Marvel-Produktionen, relativ bekannt. Also er kann auch so ein Reserve-Rambo, das kriegt er auch hin. Also er hat nicht nur einen Hammer schwingen, er kann auch mit einer M4 in der Hand rumlaufen. Cool. Das war schon richtig, richtig klasse, tatsächlich. Ich habe mich hinterher mal so ein bisschen schlau gemacht, wie sich das so gehört für einen aktuellen Bierdo. Über den Film und habe dann rausgefunden, dass das tatsächlich von der Produktion her fast das komplette Marvel-Avengers-Team mit bei ist. Hat man im Film dann hinterher auch tatsächlich gemerkt. Zur Handlung ganz kurz, es geht irgendwie darum, dass der Tyler Rake, also der quasi der auch der Titelgeber ist, irgendein Ex-Soldat ist, der sich jetzt als Söldner verdingt und irgendwelche Aufträge für wen auch immer zahlt, erledigt. Und in diesem Fall ist es halt der Auftrag, er soll den entführten Sohn eines indischen Drogenbosses befreien und wieder nach Hause bringen. Das ist so die grobe Story. Wie man sich vorstellen kann, geht da alles einiges schief am Ende. Aber der strahlende Held quasi will unbedingt seinen Auftrag ausführen. So im Groben, ich will jetzt auch nicht zu viel rumspoilern, weil der Film, weil es halt relativ platter Actionfilm ist, sag ich mal, und wenn man die ganze Story jetzt schon erzählt, dann ja, passiert da nicht mehr so ganz viel, außer Schießen und Hauen. Aber das das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr gut. Dann cool. Habe ich mir inspiriert durch eine Unterhaltung mit Chris mal wieder reingezogen, was in meiner Liste so drinsteht, was ich so im Regal stehen habe, was auf dem Kollegen H.P. Lovecraft basiert. Und bin dann mal angefangen mit Die Folterkammer des Hexenjägers mit Vincent Price in der Hauptrolle. Basiert auf der Charles Dexter Ward Geschichte von Lovecraft. Weiß nicht, kennt die einer von euch?
Nee, die kenne ich nicht.
Ja, das im Groben ist es die Story, dass irgendwer irgendwo ein Haus geerbt hat, dann mit seiner Frau dahin zieht und dann stellt man fest, dass er verblüffende Ähnlichkeit mit einem vor 150 Jahren durch Lynchjustiz umgekommenen Vorfahren hat. Und der beschäftigt sich ja quasi damit mit diesem Vorfahren und fängt dann immer mehr an, seine Persönlichkeit zu verlieren und gegen die dieses Vorfahren zu tauschen. Kann man so grob beschreiben, die Story. Hat viel mit dem Necronomicon zu tun. Geht groß... wie soll ich jetzt sagen? Im Groben geht's halt quasi auch um Hexerei und ein großartiger Vincent Price halt. Also wie gesagt, wer diese Filme nicht kennt, diese ganzen... Hexenjäger-Geschichten mit dem Kollegen Price, der sollte sich die unbedingt mal angucken. Ich sehe ganz gerne mal diese alten Schinken, weil ich halt auch diese Bühnenbilder total liebe und die Art und Weise, wie sie gefilmt sind, die Mimik und die Gestik von Vincent Price ist einfach großartig. Ich weiß nicht, wie ihr zu dem Kollegen steht, aber ich liebe ihn. Allein schon diese Dr. Fives-Filme und so, das sind einfach unglaublich geil.
Ja, Vincent Price ist natürlich eine absolute Größe, ne? Gerade was so die ganzen alten Horrorfilme angeht. Und der spricht ja auch sehr viel, gerade auch in Musikstücken, ne? Also Thriller zum Beispiel von Michael Jackson, ja, bestes Beispiel. Und diese Lache, die hat, also diese Horrorlache, die man halt immer mal wieder hört, zum Beispiel auch in dem Musikvideo, die ist ja von ihm, ne? Also das ist ja so die, ich glaube, die bekannteste Horrorlache, könnte man fast sagen, die es so gibt in der Filmwelt. Und ist natürlich auch ein genialer Schauspieler gewesen. Ne? Also ist schon echt ein cooler Typ.
Und dann kommt halt der nächste Kracher. Der Regisseur dieses Films ist Roger Corman, den auch wahrscheinlich einige von uns und von unseren Zuhörern kennen werden. Natürlich auch ein Garant für atmosphärischen, auch ein bisschen trashigen Horror vielleicht. Und was ich auch faszinierend fand, war, wir haben da einen alten Lon Chaney in dieser Produktion. Weiß nicht, sagt ihr euch der was? Das ist so der Wolfman aus den alten Universal-Filmen und sowas. Auch total klasse, den mal wiederzusehen. Und ich betone auch einen alten Lon Chaney in einem Film, der von 1963 ist. Kann man sich vorstellen, was für eine Produktion das ist. Das waren so die Filme, die ich gesehen habe. Und dann habe ich noch mit einer Serie angefangen, mit der ich leider viel zu spät angefangen habe. Weil ich mir dachte, das kann eigentlich nicht funktionieren. Ich habe angefangen, mir die Serie Night Flyers auf Netflix anzusehen. Die ist von George R. Martin geschrieben, die Geschichte. Also dem Kollegen, den wir von Game of Thrones kennen. Ich muss sagen, der kann auch Science Fiction. Also die Serie ist richtig, richtig klasse umgesetzt. Auch super Cast. Eine super Hintergrundstory. Leider muss ich auch jetzt schon direkt dazu sagen, dass es ein notwendiger Spoiler ist. Die Serie wurde leider nach der ersten Staffel eingestellt, weil die in Amerika nicht lief. Aber wirklich sehr, 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 sehr schade. Echt, das ist eine total geile Story. Ich habe jetzt auf jeden Fall mir die Bücher besorgt, um die Geschichte weiterzulesen. Es geht um ein Raumschiff, das irgendwie versucht, Kontakt mit einer außerirdischen Rasse aufzunehmen. Die treiben so quasi durch den Weltraum, verfolgen dieses Raumschiff und versuchen irgendwie Kontakt zu bekommen. Die haben irgendwelche Telepathen mit an Bord, die versuchen mit diesen Außerirdischen zu kommunizieren. und was halt die Story so ein bisschen vorantreibt, ist, dass der Bordcomputer dieses Raumschiffes sich anfängt, gegen seine Besatzung zu wehren. Wenn ich jetzt weiter reingehe würde in die Story, würde ich auch viel zu viel spoilern. Deswegen kann ich nur die Empfehlung geben, trotzdem, dass diese Serie quasi ein Cliffhanger-Ende hat, sind aber viele von diesen Handlungssträngen drin beendet in der ersten Staffel. Also es lohnt sich trotzdem, sich das anzusehen.
Oder du musst einen auf Sheldon Cooper machen, bei Netflix anrufen und ne, so wie er damals bei Firefly und sagen, ja, die sollen bitte weiterdrehen.
Ja, genau. Ja, wie gesagt, ich hab mich auch schon echt geärgert, dass ich die früher nicht geguckt habe. Im Nachhinein habe ich mir aber gedacht, ja mein Gott, wenn ich die jetzt gesehen hätte, deswegen hätten sie auch nicht weiter produziert, dann wäre das eine Person mehr gewesen, die das damals bei Serienstart geguckt hätte. Das hätte den Bock auch nicht fett gemacht. Dann habe ich einen Film
unterstanden. Aber wer weiß, mit dem Podcast erreichst du ja Milliarden.
Ja, stimmt. Also Netflix, Night Flyers, bitte zweite Staffel produzieren, jetzt.
Ja, Beschwerde-E-Mails folgen.
Auf jeden Fall. Ich habe einen Film unterschlagen, fällt mir gerade ein. Den habe ich nämlich gestern gerade frisch gesehen noch. Der wurde mir von unserem lieben Kollegen Dirk geliehen.
Dirk Hülles,
genau.
Grüße an Dirk.
Schöne Grüße an Dirk. Danke.
Hallo Dirk.
Für diesen großartigen Film. Es handelt sich bei diesem großartigen Film, den ich unterschlagen habe, um Blinded by the Light. Richtig, richtig cooler Feelgood-Film. Geht schon fast in Richtung Kiss the Cook, möchte ich behaupten. Schwein. Ja, nicht ganz so gut, aber auch ganz cool. Spielt in London oder in einem Vorort von London der 80er Jahre und dreht sich um einen pakistanischen Jungen, der quasi versucht, irgendwie seinen Weg da zu machen. Würde gerne Schriftsteller werden, das passt dem despotischen Vater aber nicht. Und er entdeckt quasi in dem Film seine Liebe zu der Musik von Bruce Springsteen und seinen Texten und kriegt darüber dann irgendwie geregelt sein Leben in geregelte Bahnen und in seine richtige Richtung zu schieben. Total geil gemacht. Die Musik von Springsteen höre ich auch relativ gerne. Es ist halt eine total geile Feelgood-Jugendkomödie, die in den 80ern spielt. Da dieser Retro-Hype ja gerade unterwegs ist, den ich natürlich nur befürworten kann als Kind der 80er, ist der Film auch auf jeden Fall sehenswert.
Also auch eine Empfehlung.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe diesmal tatsächlich nichts dabei gehabt, was ich mir angesehen habe, was mir nicht so gut gefallen hat.
Okay. Sehr schön. Paddy, dann mach doch mal weiter.
Ja, was habe ich geguckt? Gar nicht so viel innerhalb von einer Woche. Aber zwei Filme waren dabei und einen ganz netten Tipp habe ich dann noch außerhalb von Filme gucken, was ich zufällig noch entdeckt habe. Letzte Woche habe ich geguckt, Was Frauen Wollen mit Mel Gibson, ein Klassiker.
Witziger Film.
Bitte?
Ein sehr witziger Film.
Ja, ich kannte den schon, ist aber auch schon, weiß ich nicht, 15 Jahre her, wo ich den gesehen habe. Und meine Freundin guckt gerne Comedies und ja gut, da muss ich auch ab und zu mal in den sauren Apfel beißen und dann versuche ich dann mal eine anspruchsvolle Komödie rauszusuchen, weil irgendwie ist halt auch viel so, Slapstick und kennst du einen, kennst du allen. Und bei denen finde ich aber, der geht halt auch noch ein bisschen ans Herz, hat am Ende halt auch eine Botschaft und der hat mir ganz gut gefallen. Also in dem Film geht es darum, dass Mel Gibson aufgewachsen bei einer Stripperin, Tänzerin ohne Papa, wird natürlich dann im Showgeschäft von quasi nur Frauen großgezogen und endet dann als Macho und arbeitet dann, wie alt ist er in dem Film? Mitte 40 bis 50 in so eine Werbeagentur und ist da der Mann für Pin-Up-Werbung quasi. Und er hofft natürlich auf eine Beförderung und eines Tages, wo man ihn hochzitiert zum großen Boss, wird ihm dann gesagt, dass eine Frau an seine Stelle dann befördert wird und er beschließt sich dann natürlich, sich das da nicht gefallen zu lassen und lässt sich auf die Sache ein. Und wie der Zufall es so will, ist das noch nicht alles. Er bekommt dann zu Hause, indem er sich quasi auf ein Meeting vorbereitet, ich will nicht sagen wie, bekommt er einen Stromschlag und hat nach dem Stromschlag die Gabe, die Gedanken von Frauen zu hören, was er natürlich erstmal gar nicht rafft, aber wo er dann langsam dahinter kommt, benutzt er das natürlich als Waffe, um ja, sich im Leben und auch im Beruf einen Vorteil zu verschaffen. So viel dazu. Ist auch ein bisschen Liebesfilm mit drin. Kennen wahrscheinlich sehr viele, weil der Film halt auch schon ein bisschen älter ist. Und damals, meine ich, war der sehr populär. Also der wurde ganz groß gehypt, meine ich mich daran erinnern zu können. Aber wie gesagt, ist auch schon über 15 Jahre her.
Ja, auf jeden
Ihr
Fall.
Ihr kennt den beiden.
Aber ja, ist bei mir auch ungefähr genauso lange, als ich ihn gesehen habe. Ich kann mich jetzt tatsächlich außer an das, was du jetzt erzählt hast, nicht mehr viel erinnern. Ich könnte nicht mal sagen, ob mir gefallen hat oder nicht.
Ja, also ich wusste auch nur noch das mit den Gedanken und ja, den Rest wusste ich auch nicht mehr.
Ich fand,
was ich gestern, bitte?
Ich fand die eine Szene auch so super aufschlussreich irgendwie, als es gibt ja diese Café-Mitarbeiterin, dieses Mädel, was so voll auf ihn steht, ne? Und so jeden Morgen ja, quasi genau. Und dann immer denkt, oh Gott, er schon wieder und bla bla bla. Und dann haben die ja tatsächlich ein Date und springen dann ja auch in die Kiste und so weiter. Und er dann anfängt loszulegen und sie die ganze Zeit sich so denkt, oh Gott, was macht er da? Oh Gott, ja, das ist meine Zunge. Ja, danke, meine Brüste sind angewachsen. Und er hört das ja. Ja, und man sich so denkt, okay, er handelt halt wie immer und denkt ja, er ist der große Hengst, ne?
Ja.
Und in Wahrheit, ja, es ist dann irgendwie doch nicht so toll, was er da veranstaltet. Fand ich eine ganz nette Botschaft irgendwie an der Stelle.
Ja, absolut. Also der Film hat auch schon einen ernsteren Hintergrund, aber ist wirklich ganz gut gemacht.
Ja.
Den zweiten Film, den ich geguckt habe, ja, gerade frisch und gestern haben wir uns den angesehen, ist Knives Out. Der lief vor kurzem im Kino und ja, ist mit Starbesetzung. Also Don Johnson spielt mit, Daniel Craig spielt mit, hier Jamie Lee Curtis spielt mit und in dem Film geht es darum, ein Mann wird tot aufgefunden, also ein reicher Mann in seinem Herrenhaus und die Familie ist dann natürlich da, weil erst noch eine große Party gefeiert wurde, ich glaube es war sogar sein 85. Geburtstag und ja, am nächsten Tag oder ein paar Tage später steht dann die Polizei dann ja da im Haus und versucht dann alle ja, zu interviewen, zu befragen, ob die irgendwas mitbekommen haben, weil man vermutet, es war Selbstmord, aber irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Der Film, der hatte mich so ein bisschen an das alte Brettspiel Cluedo erinnert, wo man dann auch in so einem Haus war und ein Mord geschehen ist und man musste halt raten, wer der Mörder war, in welchem Raum der Mord passiert ist und mit welcher Mordwaffe. Und ja, das erinnerte mich so ein bisschen daran. Aber der Film an sich hat mir ganz gut gefallen. Und ich habe auch dann direkt halt mal geguckt, also weil der Regisseur mir nichts sagte. Der hat tatsächlich auch die Episode 8 von Star Wars gedreht. Und arbeitet jetzt halt auch an der Fortsetzung von Knives Out, also Teil 2. Der soll in ein oder zwei Jahren kommen und wird auch schon gehandelt für die nächste Star Wars Trilogie als ja, Regisseur oder Co-Autor oder was auch immer. Der Film aber an sich ist wirklich sehr unterhaltsam und ich kann ihn nur empfehlen. Ich wollte ihn damals auch im Kino sehen, aber irgendwie haben wir es mal wieder nicht geschafft. Aber umso mehr freut man sich dann, wenn man die Filme dann endlich zu Hause gucken kann. Hm. Kennt ihr den schon zufällig?
Ich kenne ihn noch nicht. Ich habe ihn auf meiner Watchlist, weil ich damals auch, ist ja noch gar nicht so lange her, dass er im Kino war, ne? Mitte, Ende letzten Jahres irgendwie oder so, ne?
Ja, ist wirklich noch nicht so lange her. Ja.
Und fand den, ich war damals im Kino, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war und habe den Trailer halt
gesehen. Star Wars.
Nee, das war vorher. Okay. Und fand den echt sehr interessant, aber hab's
ja,
tatsächlich auch nicht
Ding
geschafft.
Ja, gutes Ding auf jeden Fall, also macht Spaß. Ja. Bitte?
Ich hab's auch nicht geschafft, den im Kino zu gucken, deswegen
also die Unflux, die Story oder diese Art der Geschichte kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann es sein, dass da schon mal einen Film gibt, wo es um eine Erbschaft geht und Leute, die sich alle gegenseitig umbringen oder wo man den Mörder, ich weiß keine Ahnung, irgendwie kommt mir das total bekannt vor.
Ja, das ist vielleicht halt auch irgendwo ein bisschen bekannt, dieses Erbschaftsdingen oder sowas, Wobei mir das Ergebnis jetzt nichts, also jetzt so nichts sagte. Aber ja, natürlich wird das Rad hier auch nicht neu erfunden, ne? Aber ist ganz gut gemacht. Ich will nicht zu viel erzählen.
Genau, nicht spoilern, weil ich will den auf jeden Fall auch noch schauen.
Ja, genau. Und das war's auch schon mit den Filmen. Was ich aber halt noch gesehen habe, während ich immer durchs World Wide Web surfe. Ihr kennt ja alle den Film Conjuring, nehme ich mal an. Also Stefan auf jeden
Ich
Fall.
nicht.
Conjuring? Ja, klar.
Stefan?
Ja,
Ja,
alles, was
Conjuring?
James Wan so
Genau.
produziert.
Ja, genau. Das basiert ja auf eine wahre Begebenheit. Damals über die Familie Perrin in den 70er Jahren. Da ging es auch um irgendwie ein Geisterhaus, ja, was, ich weiß nicht, von Dämonen besessen war. Schon lange her, wo ich den Film gesehen habe. In dem Film geht es auch hauptsächlich davon, also dass Ed und Lorraine Warren, das sind ja quasi Geisterjäger, die gibt es, beziehungsweise gab es ja halt auch wirklich.
Nee,
Die
die
Frau
Frau,
hieß
die
ja
Lorraine
Lane.
Warren ist kürzlich verstorben. Das ist noch gar nicht so lange her.
Ah, kürzlich verstorben. Okay. Auf jeden Fall, wo Conjuring lief, war der Mann ist ja schon ein bisschen länger tot, aber Lorraine war noch am Leben. Und also die haben wirklich reale Fälle bearbeitet, unter anderem halt auch den. Und worauf ich jetzt gestoßen bin, also dieses Horrorhaus gibt es wirklich. Und die Website The Dark Zone verlinken wir auch auf unserer Insta- und Facebook-Seite zu der aktuellen Folge. Die veröffentlicht ab dem 9.5. einen Livestream für eine Woche. Also die haben da Kameras überall aufgebaut, weil ja, mehrere Leute oder halt auch die Nachkommen der Familien halt sagen, das ist immer noch alles sehr merkwürdig da in dem Haus. Und man kann sich dann natürlich reinkaufen pro Tag oder man kann auch so einen Wochenpass oder käuflich erwerben und kann dann ja quasi 24 Stunden live die Kameras dann verfolgen. Wie gesagt, wer Bock darauf hat, ich verlinke es. Und da auf der Webseite von The Dark Zone gibt es halt auch noch ein paar Sachen zum Nachlesen und halt auch so ja, Teaser-Trailer oder wie man das halt auch nennen mag. Also für Fans zieht es euch rein. Ich werde mir die Website auf jeden Fall nochmal im Detail reingucken, im Detail reingucken, aber ob ich da mal mir so einen
Auf
Pass hole, das weiß ich noch
der
nicht. So.
Blu-ray zu Conjuring. Ist auch eine total geile
Ja.
Doku über Ed und Lorraine Warren. Da wird dann auch quasi dieses echte, sag ich mal, Artefakte-Zimmer gezeigt, wo sie diese ganzen Sachen unter Verschluss gehalten haben und so alles. Das ist schon ganz sehr interessant. Sie spricht auch und erzählt viel von früher und so. Ich finde die Geschichte sehr, sehr interessant, ja.
Ja, die zwei haben auch Bücher veröffentlicht, also für die, die auch gerne lesen. Da gibt es halt auch Bücher über die wahren Fälle und ja, Filmableger sind dann noch Annabelle über diese Puppe. Also die hat es auch wirklich gegeben. Da gibt es ja, meine ich, jetzt auch drei Teile von. Der dritte ist auch noch nicht so lange her. Und ja, einer der bekanntesten Fälle ist die Amityville Horror. Über ja, dies Amityville House. Aber wie gesagt, recherchiert selbst, wenn ihr Bock drauf habt, oder stellt uns Fragen, wenn ihr irgendwas in der neuen Folge haben möchtet. Dann ziehen wir es uns rein.
Ja, cool.
Ja, das waren so meine Filme und meine Tipps.
Cooler Tipp, gute Empfehlung. Dann mache ich mal weiter, wenn ihr sonst nichts mehr habt. Ich war ja letzte Woche bei Stefan in der Cave, unter anderem.
Aber du warst doch schon am Schlafen. Oder was hast du geguckt?
Ja, ich habe einen Film geguckt, den ich schon kannte, aber bin dann mit irgendwie, das war schon relativ spät und ich bin dann tatsächlich zwischendurch mal eingenickt, weil Stefan so super bequeme Gammelsessel in der Cave stehen hat. Aber wie auch immer, ich habe auf jeden Fall Deadpool 2 mir reingezogen. Ich
Sehr
hatte,
gut.
weiß ich nicht, vor einiger Zeit kam der erste Teil irgendwie, oder ich habe mir den, glaube ich, bei, weiß ich nicht, irgendwo gestreamt, angeguckt. Und dachte dann so, okay, hast du mal irgendwie Bock auf den zweiten Teil? Und habe mir dann natürlich den auch in der super duper Langfassung angeguckt. Und ja, ich meine, da braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ist ein super cooler Film. Ich mag die Deadpool-Filme total gerne. Ryan Reynolds spielt ja den Deadpool, also den Hauptcharakter im Endeffekt, und ja, verarscht sich ja auch die ganze Zeit halt selbst, ne? Also es ist einfach so genial, ne, dass er diese ganzen Filme, die er halt vorher gemacht hat, hier Green Lantern und so weiter, dass er sich da selbst verarscht, und auch die Rolle, die er hatte bei X-Men, also bei X-Men Origins, wo es um Wolverine ging, hatte er ja auch eine Rolle. Und
Auch als Deadpool, ne?
ja, Weapon X heißt er ja da später. Ich glaube, es gibt irgendwie Parallelen oder
Nee,
Anspielungen,
es ist
sage ich
tatsächlich
mal,
so. Also,
irgendwie.
wenn du die Comics um
Ne?
Deadpool liest, ist es so, dass er als Weapon X angefangen hat. Und dann hat er sich ja verpisst aus dieser Forschungseinheit da. Ähnlich wie Wolverine. Und dann hat er seinen Deadpool nicht gefunden. Ne?
Ja. Aber kommt jetzt aus den Filmen zumindest, aus den Zusammenhängen jetzt nicht so
Ja, das stimmt.
hundertprozentig raus. Ne? Also da muss man schon wirklich die Comics kennen, um das zu wissen. Und am Ende von X-Men Origins wird er ja auch gekillt von Wolverine und seinem Bruder. Aber es gab ja auch mehrere Versuche. Ne? Das ist ja Weapon X, weil halt 10 und so weiter, also römisch 10. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall Deadpool 2, sehr cooler Film. Geht ja um. Darum, dass es einen Jungen gibt, der irgendwie die Zukunft so massiv irgendwie verändert hat, zumindest für einen Menschen, dass dieserjenige dann aus der Zukunft irgendwie zurückkommt. Ne? Ist ja Cable, der, finde ich, auch ein richtig geiler Charakter ist in dem Film, der also Zukunftstechnologie verwendet, ne? Und irgendwie welche abgefahrenen Waffen, um dann irgendwie zu
Ah, Josh
kämpfen.
Brolin, geiler Typ.
Josh Brolin sowieso ein richtig cooler Schauspieler. Ich mag auch alle Filme mit ihm, egal ob hier No Country for Old Men oder auch Man in Black hat er mitgespielt, ne, im dritten Teil. Also ist
Oder Goonies.
Goonies. Ja, der war auch noch sehr
Unglaublich
jung, ne?
sexy mit Stirnband.
Ja.
Ja, genau. Ist auf jeden Fall echt auch ein
Und
richtig geiler
Kinderfang.
Schauspieler. Insofern also der Film sehr sehenswert. Natürlich ein bisschen Splatter und brutal, aber irgendwie auch auf eine lustige Art und Weise auf der anderen Seite wiederum. Auf jeden Fall sehr sehenswert. Also wer die Deadpool-Filme nicht kennt, beide sehr, sehr gut. Was habe ich ja noch geguckt? Tatsächlich seit langem mal wieder Fast and Furious, den ersten Teil. Hatte
Cool.
ich irgendwie Bock drauf. Finde ich es auch. Von den ganzen Fast and Furious Filmen, da kann man natürlich halten, was man will. Ich glaube, es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht, 8 oder 9 sogar. Da muss man schon ja, ein arger Fan von den Stories und Autos und so weiter sein. Aber ich fand, der erste, der hatte noch sowas Spezielles irgendwie. Ne? Das war irgendwie neu und ähnlich wie bei den Saw-Filmen, finde ich. Ne? Da sind die nachfolgenden Teile irgendwie auch, können irgendwie auch nicht so richtig anstinken gegen den ersten. Fand ich, war bei Fast and Furious genauso. Und ja, ist ein sehr cooler Film. Ne? Also, gerade wenn man so ein bisschen auf Autos mag, und ich finde, Vin Diesel ist auch ein cooler Schauspieler, ne, ist das echt ein sehr sehenswerter Film. Es geht da ja im Endeffekt darum, dass es ja so verschiedene Banden gibt. Das spielt, glaube ich, in L.A., wenn ich da richtig bin.
Ja.
Die quasi ja diese Viertelmeilenrennen veranstalten, illegal natürlich, mit irgendwelchen aufgepimpten Karren. Und Paul Walker, der ja einen Undercover-Cop spielt, dann versucht sich da in eine Gang einzuschleichen und die Leute irgendwie zu überführen, weil einige von den Banden da natürlich auch neben den Viertelmeilenrennen auch noch Verbrechen begehen. Und naja, wie man das von solchen Stories halt kennt, ne, so Stockholm-Syndrom-mäßig freundet er sich natürlich mit den Leuten auch an und verliebt sich dann in die Schwester von Vin Diesel und so weiter und so fort. Und es kommt dann natürlich zu diesen üblichen Wirrungen, die man aus so Filmen halt kennt. Genau, und ja, kann man sich aber sehr gut angucken. Ist halt auch so Popcorn-Kino, ne? Kann man sich gut auf der Couch irgendwie angucken zu Hause. Und sehr
Das sage ich
kurzweilig.
nicht.
Gizmo ist auch wieder online, ne? Hier on air. Ja. Sehr gut. Genau, das waren so die beiden Filme, die ich mir angeguckt habe jetzt so die letzte Woche. Und ich bin gerade überlegen, eine aktuelle Serie oder sowas könnte ich jetzt gar nicht empfehlen, weil ich da aktuell echt wenig geguckt habe. Man ja auch noch die beiden Hausaufgaben, also die Hausaufgabe und der Wunschhörerfilm sozusagen. Da musste ich auch noch schauen, deswegen habe ich da auch gar nicht Zeit gehabt, so viel noch nebenbei zu gucken.
Hast du deine Hausaufgabe denn auch nochmal geguckt oder ist er so präsent bei dir?
Der ist sehr präsent, aber ich habe mir das tatsächlich hier nochmal angeguckt, weil, ja, also ich, die ganzen Tarantino-Filme, die kann ich mir irgendwie, die kann ich mir immer wieder angucken. Da ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, das wäre jetzt langweilig, wenn ich den zum, weiß ich nicht, 10. Mal gucken würde. Insofern, der ist natürlich sehr lang, ne? Der geht ja, weiß ich nicht,
Ist fast
zwei
wie in
Stunden.
Norwegen.
Aber, ja, genau.
Unheimlich langweilig.
Spinner. Ja. Ja, aber
Ich finde ihn
das wäre
super.
so, das wäre das von mir. Vielleicht noch eine Info neben dran. Also wir sind ja gerade echt so auf dieser 80er Synthwave Welle unterwegs sozusagen. Und ich habe zwar noch nichts davon gehört, aber wir werden auch noch ein neues Logo kriegen. Vielleicht mal so als Info an unsere Hörer und Follower da draußen. Was auch so ein bisschen in dem Style sein wird. Also freut euch die nächsten Tage auf ein neues, hoffentlich professionelles, cooles Logo von eurem Lieblingspodcast.
Ich habe auch gehört, dass
Cool.
ein gewisser bärtiger Typ gerade dabei ist, ein neues Intro zu basteln.
Oh ja.
Das kann
Habe
natürlich
ich auch
auch
gehört.
sein. Das würde ja passen,
Vielleicht hört man
oder?
das auch
Das
am
finde ich
Anfang
auf
dieser
jeden
Folge.
Fall
Ich bin mir nicht ganz
spannend.
sicher.
Wer weiß, wer weiß.
Aber psch.
Wer weiß.
Okay.
Was mit Zeitreisen,
Meine.
wa? Penis.
Er hat Penis gesagt. Gut, meine bärtige Freunde, dann lasst uns doch mal zu der Hausaufgabe kommen. Die
Juhu,
Hausaufgabe,
Hausaufgaben können so
die
schön
ich
sein.
euch gestellt habe, habe ich natürlich nicht ohne Grund gestellt. Wir haben ja gesagt, es muss mindestens einer von uns den Film nicht kennen. Und weil ich ja weiß, dass Stefan den Film noch nicht gesehen hat und auch kein großer Tarantino-Fan ist,
Bitte.
musste ich natürlich den Film raushauen. The Hateful Eight von Quentin Tarantino, ein Film von
Geil.
2015.
Geil.
Ein, ja, man könnte sagen, es ist ein Western, oder? Ja, es ist im Groben und Ganzen, es ist ein
Absolut.
Western. Spielt natürlich nicht in der üblichen, ich sag mal, Steppe, Wüste, wie auch immer, von Texas oder sonst wie, sondern in den schneebedeckten, eisigen Bergen von Wyoming im Winter. Und ja, im Endeffekt, kurz zur Story, es geht im Endeffekt um einen ja, Kopfgeldjäger, der eine Frau gefangen genommen hat. Sogenannte, die heißt Daisy Domeguy und fährt mit dieser Frau in einer Kutsche in eine Stadt oder ist auf dem Weg in eine Stadt, um sie dort dem Henker zu übergeben und das Kopfgeld zu kassieren. Das ist so der Aufhänger. Am Anfang des Films sieht man halt auch eine Ouvertüre, also ein Intro zu dem Film, was ich sehr, sehr cool finde. Weil das war wirklich nur so ein bisschen eine Hommage an den klassischen Aufbau so von Theater und Filmstücken halt ist, ne? Also es hat, finde ich, hat Tarantino schon ganz cool gemacht. Und was man an der Stelle halt auch wissen muss, der Film wurde halt komplett analog gedreht und auch bearbeitet. Also er hat ihn auf 65 mm Film gedreht, auch mit alten Objektiven und Kameras. Und was man vielleicht auch nicht unbedingt weiß, wenn man sich nicht so mit der Materie beschäftigt, ist, dass diese Technik eigentlich seit dem Ende der 60er, irgendwie 66 oder so, eigentlich nicht mehr benutzt wird, ne? Und
Ja.
es gab dann natürlich stellenweise Probleme dann bei der Wiedergabe des Films. Also er wollte natürlich, dass der Film dann auch entsprechend in den Kinos wiedergegeben wird und wollte dann zumindest auch in den Premieren-Kinos, dass die dann entsprechend ihre Technik so anpassen und umrüsten, dass sie auch wirklich dieses Format abspielen können, ne? Das war für Tarantino halt sehr wichtig und ich finde, das merkt man auch in dem Film. Also es ist halt ein etwas anderes Format, als man das jetzt von typischen aktuellen Filmen kennt. Das hatte halt ein ganz, ganz seltsames Format. Das ist ein 2,76 zu 1 Format. Was heute ja eigentlich ist ja typisch so 16 zu 9 oder irgendwie sowas. Also, das ist ein Format, wie gesagt, das seit den 50er, 60er nicht mehr benutzt wird. Es gibt aber ein paar Filme, die ihr mit
Bei
Sicherheit
den
auch kennt, die in dem gleichen Format gedreht worden sind. Zum Beispiel Ben Hur oder
Ja.
Meuterei auf der Bounty und sowas. Also, diese ganzen alten 50er, 60er Jahre Schinken, sage ich mal, diese epischen Filme, wo auch wirklich so diese epischen Bühnen und Szenenbilder halt vorkommen, die wurden halt in diesem Format gedreht. Und ich finde, das kommt bei dem Film halt gut zur Geltung, aus meiner Sicht. Und natürlich noch ein Schmankerl für dich, Paddy. Weißt du, wer die Filmmusik gemacht hat zu dem Film?
Selbstverständlich.
Das war der
Dieter Bohlen.
berühmt-berüchtigte Ennio Morricone, nee, Ennio Morricone, der zu sehr, sehr vielen Western, also den Namen, den liest man, wenn man die ganzen alten Western-Schinken kennt, liest man den Film halt sehr häufig. Der wurde von Tarantino nochmal engagiert, dann für den Film, eigens für den Film eine Musik zu komponieren und hat dafür auch einen Oscar bekommen, tatsächlich. Und ich finde, ja, also wenn man diese ganzen alten Western kennt, ne, wo er die Musik gemacht hat, die ist halt schon sehr, sehr episch, die passt halt so zu diesem Western-Feeling und finde ich echt total genial, dass er diesmal wirklich die gesamte Filmmusik hat komponieren lassen. Also normalerweise benutzt Tarantino ja wirklich Tracks oder auch Musik, Lieder, die halt schon existieren. Und diesmal hat er wirklich die komplett komponieren lassen. Finde ich also sehr, sehr cool an der Stelle.
Ja.
Okay, aber kurz zurück zur Story. Also der Kurt Russell spielt den John Ruth, der die Daisy Domergue quasi in diese Stadt bringen möchte. Nach Red Rock. Red
Red
Rock,
Rock.
genau. Und ja, die geraten dann natürlich in einen Schneesturm und finden auf dem Weg, treffen sie noch weitere Menschen. Zum einen den Samuel L. Jackson, der in der Rolle des Major Marcus Warren unterwegs ist. Nehmen den dann in der Kutsche mit und treffen dann ein Stück weiter dann noch den Chris Mannix, der Sheriff werden soll in Red Rock, weil der letzte Sheriff irgendwie getötet worden ist. Gespielt von Walton Goggins, auch ein cooler Schauspieler, spielt auch in sehr vielen aktuellen Tarantino-Filmen mit. Genau, und sind dann eben zu viert, also der Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Walton Goggins und Daisy Domergue wird gespielt von Jennifer Jason Leigh. Diese vier sind dann eben unterwegs nach Red Rock und machen dann einen Zwischenstopp in einer, ja, wie soll man sagen, in einer Herberge. Es wird Im Englischen heißt das Ding Minis Haberdashery. Auf Deutsch übersetzt ist es Minis Mieterwarenladen, was nicht ganz korrekt ist von der Übersetzung her. Weil wenn man jetzt in UK oder so in eine Haberdashery geht und da versucht, Mieder zu kaufen, wird man wahrscheinlich nicht fündig. Sondern das ist dann eigentlich eher so ein Kurzwarenladen, ne? Wenn man jetzt das wirklich wörtlich übersetzen würde.
Ja.
In Amerika kann es dann ab und zu auch mal so ein Herrenausstatter oder sowas sein, aber in der Regel ist es eigentlich kein Mieterwarenladen. Aber ich glaube, das ist einfach wegen wegen des Klangs vielleicht dann eben so genannt worden. Gut, und als sie dann eben in dieser Haberdashery ankommen, finden sie natürlich noch weitere Charaktere vor, die sich da vor dem Sturm in Sicherheit gebracht haben. Um mal ein paar Namen zu nennen, das spielt zum Beispiel Tim Roth mit, der schon da ist in der Haberdashery, heißt in dem Film Oswaldo Mowbray. Der Kleine. Michael Madsen spielt auch wieder mit, als Joe Gage, der sogenannte Cowboy. Der Kutscher ist der Bob. Nee, gar nicht, ich weiß nicht, der Kutscher, der ist auch schon da, ne? Bill Bob,
OB.
ne? Der Mexikaner.
Der
OB,
Kutscher ist
genau, OB
OB.
ist der Kutscher. Der Bruce Dern spielt auch wieder mit. Der spielt ja zum Beispiel auch bei Once Upon a Time in Hollywood mit, ne? Als General Sandy Smithers. Witzigerweise, das wusste ich auch nicht, dass der Channing Tatum spielt ja auch in dem Film mit. Das war der erste Film, wo er, also von Tarantino, in dem er mitgespielt hat. Hat zwar nur eine kleine Nebenrolle, aber ich war am Ende sehr überrascht, als ich den das erste Mal gesehen habe, dass Channing Tatum da plötzlich auftaucht als der Bruder von Daisy Domaggio. Ja, Zoe Bell spielt mit. Im Originalen spielt sogar Quentin Tarantino mit. Quentin Tarantino spricht im Originalen quasi den Erzähler. Kommt im Deutschen natürlich jetzt nicht so gut rüber, aber im Englischen kann man seine Stimme da halt noch hören. Genau, und in diesem Mieterwarenladen passieren dann natürlich die unglaubwürdigsten und interessantesten Sachen. Müsst ihr euch natürlich selber angucken, da will ich euch jetzt nichts vorwegnehmen. Der ganze Film ist wieder in Kapitel unterteilt, so wie das halt ganz typisch bei Tarantino ist. Red Apple hatten wir ja schon bei meinen Top 5, taucht natürlich auch wieder auf, ne? Die fiktive Zigarettenmarke Red Apple. Hier allerdings dann nicht als Zigarettenpackung, also Filterzigaretten, die gab es ja damals im Wilden Westen, glaube ich, noch nicht, sondern eben als Tabak zum Selbstdrehen. Man sieht, glaube ich, in einer Szene auch, ich habe es jetzt nicht noch mal genau drauf geachtet, aber in einer Szene sieht man, glaube ich, auch so eine Packung Red Apple irgendwo im Regal stehen.
Ja.
Genau.
Einmal im Regal und einmal auf dem Tresen, wo die gemeinsam rauchen.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Film. Es gab ein paar Kritiker, die gesagt haben, ach ja, war ja alles schon da, ne? Also ist ja eine ähnliche Story wie bei Reservoir Dogs zum Beispiel. Aber ich finde, man kann ihn sich trotzdem sehr gut angucken. Also ist ein Film, der im Tarantino-Stil sehr, ja, ich sag mal, dialoglastig losgeht, aber dann ein sehr brutales und nicht erwartetes Ende irgendwie nimmt. Ist also ein sehr, sehr, ja, wie gesagt, ein sehr cooler Film, auf jeden Fall zu empfehlen, kann man sich gut angucken. Muss man eigentlich im Kino sehen, ne, wenn ihr mich fragt. Ist eigentlich ein Film von den Bildern her, den man sich im Kino angucken müsste. Und auch schon allein wegen der Filmmusik. Ja. Aber ich habe gehört, dass ein gewisser Kollege bald ein Heimkino haben wird. Vielleicht kann man sich den dann da mal anschauen. Ja, genau. Das war die Hausaufgabe. Was sagt ihr denn zu dem Film? Ihr habt noch gar nichts dazu gesagt.
Ich bin kurz eingenickt, Entschuldigung.
Anfang, Stefan. Ja, wie beim Film auch, ne?
Was benutzt der Autor da? Ich habe keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja wirklich tatsächlich kein großer Fan von Tarantino. Es gibt natürlich auch gute Filme von ihm, das steht außer Frage. Aber ich bin halt echt kein Fan von Filmen, die irgendwie 3 Stunden dauern, wo 1,5 Stunden nur gelabert wird. Das ist nicht so mein Ding. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten 1,5 Stunden habe ich mich wirklich durchgequält. Um dann aber wirklich zu sagen, das hat sich hinterher dann auch gelohnt. Also was da 1,5 Stunden passiert, das ist schon sehr interessant. Es ist viel Action drinne. Viele Twists. Mir gefällt der Walton Goggins tatsächlich am besten von allen Darbietungen, die da sind, weil der wirklich einen kompletten Turn macht. Am Anfang denkt man, wo er auftaucht an der Kutsche da, boah, was ist das für ein Vollidiot, ey. Und am Ende ist es halt der Einzige, der wirklich irgendwie Prinzipien hat und sich gerade macht und wirklich für das einsteht, für das er, ja, was er halt so spielt da. Das fand ich ganz cool.
Ja, der ist noch glaub, irgendwie
obwohl,
so der.
Obwohl er eigentlich von der Abstammung her oder was für die Story klar wird, dann von der Familie her eigentlich ein Arschloch sein müsste, ne? Also so ein blöder Rassisten-Arsch halt. Und am Ende ist er halt derjenige, der Einzige, der wirklich tatsächlich Prinzipien hat. Und nach einer gewissen Zeit habe ich halt gedacht, oh, Zoe Bell, geil. Und nach 5 Minuten habe ich gedacht, oh, tot. Da war ich ein bisschen enttäuscht, die hätte ich gerne länger gesehen, weil ich die als Schauspielerin echt sehr gerne sehe. Ja, gut.
Musst du Deadproof gucken. Da spielst du
ja
länger
mit. Ja. Ja, also alles gesehen. Was soll ich sonst sagen? Wie gesagt, die Musik, klar, ist klasse. Aber ich bin halt erstens nicht der riesen Western-Fan und wie gesagt, zweitens mag ich dieses ganze Gerede nicht. Diese Geschichte, Chris vorhin angesprochen hat, dass das Reservoir Dogs halt mit Cowboys ist, das hatte ich auch, war auch mein erster Gedanke halt. Und ich finde halt, sind auch viele so Logik und andere Fehler halt da drin gewesen. Wo ich es schade finde, dass man bei einem Tarantino immer sagt, ah, das ist künstlerische Freiheit und andere Regisseure werden für sowas dann zerrissen. Wie zum Beispiel, dass ein Samuel L. Jackson als Major Warren ja Major ist, obwohl zu der Zeit gar nicht erlaubt war, dass Farbige die Offizierslaufbahn einschlagen dürfen.
Ja,
Also und solche Geschichten, die gibt es ja auch bei Inglourious Basterds auch, dass da viele Logikfehler und viele Geschichtsfehler drin sind, wo dann immer gesagt wird, ah, aber das ist Tarantino. Und das finde ich halt, das ärgert mich so ein bisschen. Aber es ist halt auf jeden Fall kein schlechter Film. Wer Tarantino-Filme mag, der muss sich ihn unbedingt ansehen, weil er halt ein typischer Tarantino-Film ist. Und wer Western mag, sollte sich ihn auch ansehen. Es sollte zumindest jemand sein, der schon mal Spiel mit vom Tod zu Ende gucken konnte. Das hat es mir noch nie gelungen. Ja, wie gesagt, also mein Film wird es nicht. Aber ich musste mich ja dieser Aufgabe auch stellen. Man muss auch, wenn man einen Podcast macht über Filme, manchmal dahin gehen, wo es weh tut.
Richtig.
Ja, jetzt halte ich auch meine Fresse.
Das ist aber Meckern auf hohem Niveau. Ja, ich bin tatsächlich auch sehr großer Tarantino-Fan. Aus diesem Grund besitze ich ein Bildband namens Tarantino. Das ist geschrieben von Tom Schoen. Der hat unter anderem auch Bücher für Woody Allen und Martin Scorsese geschrieben. Und da wird natürlich auch ein bisschen mehr über Hateful Eight und über die Hintergründe dann halt erzählt. Also zum Beispiel hat der Tarantino, du hast es schon gesagt, Christian, die Idee halt aus alten Western. Also inspiriert hat ihn vor allem die Serie Bonanza und noch zwei andere, die aber in Deutschland, meine ich, nicht so bekannt waren. Deswegen habe ich sie mir jetzt hier auch nicht aufgeschrieben. Aber wo es dann halt auch immer um Banden und um Entführung, Kidnapping und Isolation dann halt auch ging. Also das merkt man. Du sagtest ja, der
Ja,
Film ist
richtig.
von 2015, ne? Ja, 2014 kam es sogar fast zu einem Abbruch. Also Tarantino wollte den Film eigentlich nicht mehr drehen, weil das Skript im Netz aufgetaucht ist. Und er war sehr enttäuscht, weil es gab irgendwie nur eine Handvoll Leute, die das Skript besaßen. Unter anderem ja ein paar bekannte Schauspieler und dann noch irgendwie Agenten, die dann da dran gekommen sind. Und ja, die haben dann halt ja, das Ding leider veröffentlicht und nach einer Weile beruhigte sich Tarantino zum Glück wieder und er stellte den Schuldigen auch bis heute noch nicht bloß. Also wenn er weiß, wer es war, er hat es für sich behalten. Aber was dann halt auch richtig cool von ihm war, 4 Monate nach dem ganzen Scheiß, also nach der illegalen Veröffentlichung, beschloss er, dass er eine öffentliche Lesung veranstaltet, also in dem Theater. Und das hat er dann natürlich auch fast mit der ganzen Hauptbesetzung dann gemacht. Also Kurt Russell war am Start, Samuel L. Jackson war am Start und halt auch Publikum. Und die Energie in dem Theater, so sagt Michael Madsen, die war so enorm, dass das halt auch vermutet wird. Also sagt man im engeren Kreis von Tarantino, dass er wohl da beschlossen hat, den Film dann doch zu machen. Was ich persönlich sehr cool fand im Nachhinein, weil es halt schade ist. Also seine Filme werden ja eh immer mit ziemlich langer Vorlaufzeit angekündigt. So, ja, weiß ich nicht, in 2 Wochen kommt er, ach, 2 Wochen, in 2 Jahren erscheint ein neuer Tarantino. Und wenn die dann einen gecancelt hätten, bei einem Typen, der nicht viele Filme dreht, leider, ja, wäre das natürlich sehr schade, ne? Was er allerdings gemacht hat, er hat das Drehbuch überarbeitet und hat dann einen neuen Schluss geschrieben. Ja, so sind auch die Leute, die das Skript online gelesen haben, wenigstens noch ein bisschen überrascht worden. Ja, also du hast es schon gesagt, gedreht haben die in den Rocky Mountains, wo es im Winter teilweise minus 30 Grad werden kann. Und wegen dem bescheuerten Wetter ja, geriet der Drehplan durcheinander. Also die haben sich halt dem Wetter angepasst. Die konnten das Wetter wohl da oben nur für ja, circa 3 Tage abschätzen. Und das bedeutete, dass die dann, wenn es geschneit hat, provisorisch die Schneefallszenen drehen mussten. Also alles, was dann halt draußen stattgefunden hat. Also wenn die in diesen ja, Kurzwarenladen dann ankommen, war es neblig, haben die dann Kutschenszenen gedreht. Und ja, wenn dann mal die Sonne schien, dann haben die in dem Laden gedreht. Das war übrigens auch ein vollständiger Bau, der da im Freien stand. Und um das dann noch authentischer wirken zu lassen, haben die in dem Haus also wirklich die Temperatur bei 2 Grad Celsius gehalten, damit man halt auch wirklich so diesen kalten Atem dann ja, sehen konnte, ne? Was halt ja für die Schauspieler dann natürlich nicht ganz so toll war. Aber die Jennifer Jason Leigh, die hat halt gesagt, dass dieses Catering-Zelt eine Footballlänge, also ich weiß nicht, 120 Yards circa, ich weiß nicht, oder 100 Yards weit entfernt war. Und da musste man halt immer sehr, sehr lange da durch dieses scheiß Wetter da raus. Und dann haben die sich das zweimal überlegt, ob die da durchgestampft sind, und blieben dann meistens in der Hütte und
Glaube
haben sich dick eingepackt. Ja, zu der Filmmusik, du hast es ja schon richtig gesagt, Ennio Morricone, ich finde den Typen super geil. Aber es war nicht der erste Film, wo Tarantino eigene Filmmusik benutzt hat. Der hat es, ich wusste es aber auch nicht, der hat es in Kill Bill gemacht. Da hat nämlich Robert Rodriguez einiges komponiert und dann aber mit Stücken von Ennio Morricone zusammengeschnitten. Und nebenbei werden dann auch ja andere Stücke, hier The Lone Shepherd und sowas, dann natürlich benutzt. Aber nicht so ausschließlich wie in seinen anderen Werken. Und für diesen Film, also er fand ihn so besonders, da wollte er ganz gerne, ja, Ennio Morricone haben. Und der hatte aber leider keine Zeit, weil der zu dem Zeitpunkt an, ja, einem anderen Film arbeitet oder gearbeitet hat. Aber, jetzt kommt das Geile, er bot Tarantino unveröffentlichtes Material von Das Ding aus einer anderen Welt an, aus den 80ern, also den wir bei Stefan in den Top 5 hatten. Und weil er sagte einfach, ja, ich habe da noch ein paar Stücke, und ja, diese winterliche Klaustrophobie und Paranoia von Das Ding würde zu dem Film ganz gut passen. Und ja, gut, Tarantino hat sich das dann angehört, fand das aber erst total, total blöd, konnte nichts damit anfangen, hat sich das dann mehrmals angehört und ging dann zu seinem Cutter. Die haben sich das dann nochmal angehört und fanden das irgendwie schräg und ja, haben dann sogar Teile daraus genommen. Und ja, so entstand dann
Cool.
der Soundtrack dazu. Und ist halt wirklich ein sehr langer Film. Ich hatte auch vergessen, dass die Kutschenpassage so lange dauert. Aber wie gesagt, ich stehe auf Filme, die langsam ein bisschen Spannung aufbauen, wo dann nicht, ich sag mal, nach den ersten 10, 15 Minuten nur Gedärme fliegen. Aber ist halt Geschmackssache. Ne? Es gibt sicherlich stärkere Filme von Tarantino, wobei ich ihn halt ganz gut finde, ja, weil ich halt diese Atmosphäre halt sehr mag. Aber ich kann Stefan natürlich auch verstehen. Aber es war eine sehr coole Hausaufgabe. Ich habe mich sehr gefreut, den Film mal wieder zu
Ja, ich
sehen.
finde, man guckt den auch nochmal mit anderen Augen, wenn man sozusagen auch darüber spricht, ne, und recherchiert nochmal so ein paar Hintergründe und ja, einfach Trivia zu dem Film und Sachen, die halt auch interessant vielleicht sind, mit denen man sich jetzt nicht beschäftigen würde, wenn man den jetzt einfach nur im Kino sehen würde oder sowas, ne? Insofern.
Ja.
Ja, sehr cool. Das war die Hausaufgabe von mir. Die nächste
Ja,
Hausaufgabe
sehr
wird dann
geil.
wieder von Paddy gestellt, aber vorher kommen wir noch zu dem Hörerwunsch, den wir uns diesmal rausgesucht haben. Und Paddy, du kannst am besten mal sagen, von wem der kam und um welchen Film es sich handelt.
Ja, es handelt sich um den Film Butterfly-Effekt, natürlich der erste Teil. Und der Film war ein Wunsch von Annika. Besten Dank, liebe Grüße gehen raus. Und bitte weiter fleißig hören und weiter wünschen. Und ja, es ist ein Film,
Oh ja,
den ich sehr
ich
lange
auch.
nicht mehr gesehen habe.
Ja, das
Möchtest du
kann ich
was über
gerne
die Story
machen.
erzählen, Christian?
Ja, Butterfly Effect ist ein Film. Der Hauptdarsteller wird gespielt von Ashton Kutcher, der in dem Film Evan Treborn spielt. Es geht los quasi in seiner Kindheit, wo es ja, wo er also die er mit seinen Freunden sozusagen verbringt, mit Lenny, Tommy und Kaylee. Und man merkt, dass er halt immer wieder irgendwie komische Sachen macht, ne? Also seine Mutter wird dann ja zu seiner, weiß ich nicht, Vorschullehrerin oder was das ist, gerufen, wahrscheinlich so eine Primary School oder sowas, weil er irgendwie so ein verstörendes Bild gemalt hat, ne? Er sich aber nicht daran erinnern kann. Er steht dann plötzlich in der Küche, in einer anderen Szene, mit einem Messer vor seiner Mutter, und sie fragt, ne, Evan, was ist los? Und er kann sich halt gar nicht erinnern, wie er überhaupt an das Messer rangekommen ist. Und solche Sachen passieren halt immer wieder. Eine Schlüsselszene ist ja dann auch in der Kindheit, wo er zu Kaylee darf und ihrem Bruder Tommy, um da quasi zu bleiben, weil seine Mutter arbeiten muss nachmittags. Sie ist ja Krankenschwester. Und die erst im Garten sind und sagen, ja, komm, wir drehen einen Film hier über Robin Hood und bla bla bla, ne? Und die schöne Marian. Und ja, in der nächsten Szene sieht man dann plötzlich, wie er im Keller wieder zu sich kommt und denkt, hör, wie bin ich denn hier hingekommen? Und diese Blackouts, die hat er ja immer wieder in seiner Kindheit und Jugendzeit. Und was ich bei dem Film halt ein bisschen seltsam fand, oder kommen wir vielleicht später zu, können wir später gleich nochmal darüber sprechen, weil es geht natürlich in dem Film mehr oder weniger um Zeitreisen. Es geht nicht um technische Zeitreisen, sondern er hat halt die Fähigkeit über seine Erinnerungen, er führt halt Tagebücher und über diese Erinnerungen quasi wieder in die Zeit zu springen, mental, also in sein jüngeres Ich, um dann diese Szenen oder diesen Teil seines Lebens dann nochmal zu durchleben und gegebenenfalls was anderes dann zu entscheiden oder was anderes zu sagen oder was anderes zu machen. Natürlich passieren in seiner Kindheit und Jugendzeit viele schlimme Dinge, die er dann versucht eben auch zu ändern, logischerweise, sonst wird er es ja vielleicht gar nicht versuchen. Und deswegen heißt der Film halt auch Butterfly-Effekt, wo man ja davon ausgeht, als ein ja, Flügelschlag eines Schmetterlings auf der anderen Seite der Erde irgendwie einen Orkan auslösen kann. Genauso
Ja,
diese
besagt die
Kleinigkeiten, die man hört und
Chaos-Theorie.
versucht zu ändern in der Vergangenheit, natürlich Riesenauswirkungen in der Zukunft haben können. Das soll ja mit diesem Titel dann eben oder mit dieser Metapher dann auch so ein bisschen beschrieben werden. Und er versucht halt immer wieder kleine Dinge zu ändern, die dann aber Auswirkungen in seiner Gegenwart haben, die er gar nicht absehen kann, ne? Also seine Gegenwart ist ja erst Anfang 20 auf dem College, studiert Psychologie, spezifisch glaube ich sogar, weiß ich nicht, Erinnerungspsychologie oder irgendwie sowas. Also beschäftigt sich eben auch mit der Funktion des Gehirns und so weiter. Und immer wenn er wieder in diese Zeit zurückspringt, hat sich plötzlich so viel verändert, dass er sich halt, ja, dass es die Auswirkungen so verheerend sind, dass er erstmal diese Erinnerungen, die er quasi verpasst hat in den 10 bis 15 Jahren, die dazwischen liegen, wieder neu in seinem Gehirn gebildet werden müssen, was dann immer wieder dazu führt, dass er halt Nasenbluten hat, immer wieder ins MRT geschickt wird und festgestellt wird, oder kotzt,
Oder
genau.
kotzt.
Dass er plötzlich die Bereiche des Gehirns so stark gewachsen sind, dass er Erinnerungen darin gespeichert haben könnte, die eigentlich für einen Menschen ausreichen, der schon viel, viel älter ist. Ne, und die Ärzte sich das halt nicht erklären können. Was da aber damit halt zusammenhängt, dass er diese ganzen verschiedenen Zeitlinien, die er so quasi erschafft im Laufe des Films, sich an alle Zeitlinien quasi parallel erinnern kann. Ne? Und er ist halt der Einzige, der es kann, weil er der Einzige ist, der überhaupt weiß, dass diese anderen Zeitlinien theoretisch existieren könnten. Ja, und ja, darum geht es in dem Film. Also es geht um Zeitreisen, es geht darum, dass ein junger Mensch versucht, irgendwie das Beste aus seiner Gegenwart zu machen und auch aus dem Leben seiner Freunde natürlich. Ja, hat ein sehr, wenn man mich fragt, irgendwie auch ein tragisches Ende, weil im Endeffekt erkennt er ja am Ende des Films, dass das Einzige, was er halt beeinflussen kann, eigentlich sein eigenes Leben ist und seine eigenen Entscheidungen. Und weil er halt nicht absehen kann, was überhaupt, wie die anderen sich entscheiden, wenn er jetzt an irgendwelchen Kleinigkeiten rumschraubt, hat er sich ja dazu entschieden, ja, die kleine Kaylee, als er sie kennenlernt, als, weiß ich nicht, 5-, 6-Jähriger, quasi wegzustoßen und ihr zu sagen, ne, verschwinde, ich will dich nie wiedersehen. Wenn ich dich wiedersehe, bringe ich dich um, so ungefähr. Und sie dann quasi nicht bei ihrem Vater bleibt, der ja pädophil und so ein bisschen versucht, da irgendwie Kinderpornos zu drehen, nicht da bleibt, sondern eben mit ihrer Mutter wegzieht, mit ihrem Bruder. Und ja, ein bisschen tragisches Ende aus meiner Sicht, wenn man so erkennt, okay, ja, eigentlich bin ich der Faktor, der dazu führt, dass es den anderen irgendwie schlecht ergeht. Und egal, was ich mache, irgendeiner bleibt immer auf der Strecke. Ne? Das ist ja so die, finde ich, war für mich so die Message an dem Film. Aber jetzt habe ich viel erzählt, sagt ihr mal was zu dem Film. Also ich finde ihn sehr gut. Er ist ein super cooler Film. Die Nachfolgefilme kenne ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt ja, glaube ich, noch einen zweiten und einen dritten Teil. Die habe ich mir aber ehrlich gesagt nicht
Kann man
angeguckt.
auch vernachlässigen, sind beide nicht besonders toll, wenn ich ganz ehrlich bin.
Naja, habe ich mir gedacht. Aber ja, sagt ihr mal was zum Film. Auf jeden Fall ein cooler Hörerwunsch, ne? Also nochmal danke an Annika. Sehr cool.
Ja, im Grunde genommen wird da ja auch relativ klar, dass Zeitreisen immer ein heikles Thema sind. Das heißt, kleine Sachen, die man, wenn man in die Vergangenheit reist, anders macht, können große verheerende Wirkungen haben, also diesen Butterfly-Effekt. Interessant finde ich halt an dem Film, ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt oder ihn so gesehen habt. Ich habe die Special Edition von diesem Film hier und da gibt es alternative Enden. Das heißt,
Ja.
Das
Oh
krasseste Ende,
ja.
finde ich, ist das vom Director's Cut halt, dass er quasi am Ende erkennt, wie Christian es schon gesagt hat, dass er quasi der Hauptfaktor ist, der halt immer alles irgendwie immer schlimmer macht, ist. Und er besorgt sich dann quasi am Ende dann den Film von seiner Geburt, reist zurück in seinen Mutterleib und er wirkt sich selbst mit der Nabelschnur.
Das war schon
Ja.
ziemlich weird ist, ne? Muss man mal ganz
Aber
ehrlich
die Auswahl hat
sagen.
man auch. Dann wäre ein offenes Ende noch gewesen.
Ja.
Am Ende treffen die beiden sich ja in so einer Menschenmenge irgendwie trotzdem noch, nachdem er sie quasi da als Kind vergrätzt hat, bleiben kurz stehen und überlegen so und gehen dann, verschwinden dann beide wieder in der Menge. Dann gibt es einmal noch die Möglichkeit quasi, dass die beiden sich ja, unterhalten und sich auf einen Kaffee verabreden. Was hatten wir noch? Der fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Ich habe es mir irgendwie mal alle angeguckt, aber jetzt kürzlich beim Nochmalsichten habe ich es dann doch gelassen. Wie gesagt, das Krasseste fand ich wirklich tatsächlich, dieses Zurückreisen in den Mutterleib und sich mit der eigenen Nabelschnur erwürgen, weil das eigene Leben so trostlos ist. Was ich an dem Film ganz cool finde, ist halt, dass er echt extrem gut gealtert ist dafür, dass er von 2004 ist. Also man konnte sich den noch gut angucken, obwohl er halt relativ alt ist. Mir hat sehr gut gefallen die schauspielerische Leistung von Ashton Kutcher, war total geil. Ich kenne ihn sonst immer nur, also ich habe ihn nur in Erinnerung immer so als diesen Blödelbaden.
Von den wilden
Ja,
diesen
genau,
Siebziger.
was natürlich eine von meinen Lieblingsserien tatsächlich ist.
Ja.
Aber man kennt ihn halt wirklich nur als diesen Blödelbaden, so eine ernste Rolle, da kennt man ihn nicht. Richtig, richtig gut fand ich tatsächlich den jungen Schauspieler von dem Tommy, dem Bruder von der Kaylee, der total irre ist, ein richtiger Psychopath. Der hat das so klasse gespielt. Da habe ich noch mal überlegt,
Der war
okay,
fies, ja.
wer schon so jung wirklich so geil spielen kann, aus dem müsste was werden. Und ich habe dann quasi seinen Namen noch mal gegoogelt und habe festgestellt, nee, hat nicht geklappt. Also schauspielerisch ist danach nicht mehr richtig viel gekommen von ihm. Leider, glaube ich. Naja, sehr guter Film, hat mir sehr gut gefallen. Die beiden Fortsetzungen sind tatsächlich nicht so gut, also meiner Meinung nach nicht so gut. Die kann man vernachlässigen. Aber diesen Film, wenn man so auf Zeitreisegeschichten steht, oder vielleicht sogar so Storys mag, so wie Final Destination oder so, was ja eigentlich auch schon fast in dieselbe Kerbe so ein bisschen schlägt, wo halt immer alles immer schlimmer wird und immer schlimmer und schlimmere Sachen passieren, der kann sich den auf jeden Fall sehr gut geben. Oh,
Ja,
faszinierend. Das ist
ist
cool.
sogar auch von den Machern von Final Destination. Also, ja, also merkt man auch irgendwo, das war auch, meine ich, so damals die Zeit, Anfang der 2000er, ja, nach der ganzen Scream und ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast, Welle, kam ja dann auch Final Destination 1
Ich auch
bis
tatsächlich.
30, wobei ich die ganz gerne sehe. Also, ja.
Ja, klar.
Das sind so Filme für dich. Also, wenn da was
Naja,
passiert, dann
also
erwarte ich
diese
die.
Autounfallszene
Da bleibt
auf
auch
der
kein Knochen auf
Autobahn
dem
da,
anderen.
großartig.
Ja, das stimmt. Den ersten Teil sollte
Nee,
man
das
aber
war
nicht
doch
kurz vor
passen, ja.
seinem Urlaub gucken, wenn man dann wirklich mal irgendwo So,
hinfliegt.
bestimmt. Und
Das
auch
ist
nicht
nicht so
so toll.
John
Ja, nee. Und welchen Ja,
Film, die besuchen ja ein Kino, wo
sieben
sie ja jung
natürlich.
sind, welchen Film gucken die sich an? So sieht's
Grüße raus,
aus.
gehen raus an Kim,
Grüße
ja?
gehen raus
Genau.
an
So, wo sind
Kim.
wir
Hallo
jetzt?
Kim.
Ja, was ich gerne nochmal mit euch besprechen wollte, oder vielleicht noch eine kleine Info vorweg. oder noch hinten dran, besser gesagt. Der Ashton Kutcher hat den Film sogar auch mitproduziert, habe ich in den Credits dann gesehen, im Abspann. War mir auch nicht so bewusst. Also er ist da nicht nur als Schauspieler dann aktiv gewesen, sondern ja, hat dann offensichtlich auch viel von der Story gehalten und war dann irgendwie als Produzent oder Mitproduzent, Co-Produzent dann irgendwie da aktiv. Also hat Hand mit angelegt an den
Hat
Film,
Hand
genau. Aber
angelegt.
nee, was ich eigentlich noch mit euch besprechen wollte, dieses ganze Thema Zeitreisen. Das ist ja immer, da sagen viele ja mal, ja, hier von wegen Logikfehler, bla bla bla. Im Endeffekt, ich kenne keinen Menschen, der seine Zeitreise gemacht hat. Also
Nicht?
insofern weiß natürlich auch keiner, was passiert, wenn man eine Zeitreise macht. So. Jetzt gibt es natürlich gewisse logische Annahmen, die man jetzt treffen kann in der Theorie. Was ich mich aber gefragt habe bei dem Film, du siehst ja zuerst im Endeffekt die Schlüsselszenen seiner Kindheit, die kommen ja quasi hintereinander weg, bevor es dann dazu geht, dass er an verschiedene Stellen immer mal wieder zurückspringt. So, und wenn man diese Szenen halt sieht, hat er ja schon diese Gedächtnislücken oder diese Blackouts. So, und dann könnte man sich natürlich fragen,
Ja.
zu dem Zeitpunkt weiß er ja eigentlich noch nicht, dass er an diese Stelle zurückspringen wird. Warum hat er dann als Kind quasi schon ein Blackout an der Stelle? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Zeitreisen ist ein bisschen tricky, das Thema. Es ist ja irgendwie, es könnte ja sein, dass das alles irgendwie eine Schleife ist und er dann quasi, weil er dahin springen wird irgendwann in der Zukunft, dann schon weiß, dass er da sein wird und deswegen auch an der Stelle schon Blackout hat. Aber wie habt ihr das so wahrgenommen? Also ich finde, das ist
Ne,
irgendwie ein
wieso?
heikles
Er
Thema.
übernimmt doch quasi seinen eigenen Körper als Kind in den Momenten und spricht dann quasi mit dem Wissen von sich als Erwachsener aus dem Körper des Kindes.
Ja, das ist schon klar. Aber als er noch Kind war, also als die Zukunft noch gar nicht geschrieben
Ja,
war,
aber das ist doch
sozusagen,
quasi
ne?
absurdum. Das ist, was war zuerst da, die Henne oder das Ei?
Sage ich ja gerade, deswegen frage ich ja, wie ihr das erlebt habt. Also, dass er dahin zurückspringt, ist schon klar. Aber warum hat er schon, wenn die Zukunft noch gar nicht feststeht, noch nicht geschrieben ist, als Kind dann sozusagen schon diese Blackouts, ne? Also, das fragt man sich automatisch, wenn man den Film ein- oder vielleicht auch zweimal gesehen hat, warum die diese Erzählweise sozusagen oder diese Logik da an der Stelle gewählt haben, ne? Die Produktion.
Also ich glaube, diese Blackouts wird er öfter gehabt haben. Nur er hat ja, also um das alles besser zu verarbeiten, wurde ihm ja empfohlen, Tagebuch zu führen. Und deswegen hat er dann natürlich von diesen prägnanten Dingen, die passiert sind, dann Tagebuch geführt und hat sich gedacht, nachher, wo er erwachsen war, das sind diese Hauptauslöser gewesen, warum alles bei mir und meinen Freunden schiefgegangen ist. Ich glaube, der hätte sich auch noch 100 andere Blackouts aussuchen können, die uns jetzt nicht gezeigt wurden, wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen. Und die halt dann bewusst gewählt wurden, weil das halt so Eckpfeiler, ja,
Also deine Theorie ist,
deren
dass es
aller Schicksale war.
eine Vielzahl von
Und
Blackouts gab, aber wir nur eine Auswahl als Zuschauer gesehen haben, sozusagen.
genau, und er dann quasi nachher erst herausgefunden hat, oh, ich könnte diese Blackouts oder den ersten Blackout, den er dann nutzt für die Zeitreise, ist er eher zufällig, weil er da mit einem Date da sein altes Buch dann da durchgeht und dann halt so merkt so, oh, ich könnte mir ja auch andere Blackouts mal aussuchen und die vielleicht noch prägnanter sind und noch mehr ändern könnten und ins Positive umgestalten könnten und der dann erst später drauf gekommen ist. Weil er sagt ja auch einmal bei dem Bild zum Beispiel, ja, er hat dieses Bild gar nicht gemalt. Ja, aber auf dem Bild sieht man dann halt, dass er da oder irgendjemand mit einem Messer da steht und auf dem Boden liegen Nazi-Leichen. Ja, und das sind dann halt so Sachen, die er dann irgendwie dann nimmt als Hinweis, als Idee, um vielleicht da aus der ganzen Sache rauszukommen. Aber ich glaube, viel ist
Ja,
halt
klar. Und letzten Endes ist es ja auch einfach
Interpretationsspielraum.
nur ein Film, der unterhalten will. Ja, finde ich auch. Also
Ja,
ist echt
das
ein
hat
sehr
er.
cooler Film. Kann man ruhigen Gewissens irgendwie weiterempfehlen, ne? Finde ich. Ist jetzt nicht besonders gruselig oder besonders brutal oder sonst. Das ist halt irgendwie, welche Genre würde man das
Science
schieben? Vielleicht
Fiction.
ein
Science Fiction.
Drama oder so? Oder Science Fiction, ja,
Mystery
so eine
Thriller.
Mischung aus beidem vielleicht. Ne? Ja, auf jeden Fall ein sehr
Ja.
cooler Film. Also danke nochmal für den Hörerwunsch. Haben wir uns sehr, sehr gerne reingezogen.
Ja, auf
Das
jeden Fall.
stimmt, ja.
Auch sehr,
Das
sehr lange
stimmt.
nicht mehr gesehen.
Ich war damals tatsächlich sogar im Kino in dem Film. Also es
Ich habe auch überlegt, war ich da im Kino? Ich weiß, dass ich in Final Destination war, in ein paar Ableger, aber
Also ich
ich
habe ihn
weiß
auf
nicht,
jeden
ob ich
Fall
den
im
im
Kino
Kino
gesehen, das
gesehen
weiß
habe.
ich. Aber ja, ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Also insofern sehr, sehr cooler Tipp.
Ja,
Genau,
2004 oder
2004.
wann ist der?
Wann er in Deutschland ins Kino kam, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber spielt ja auch jetzt nicht unbedingt die große Rolle, ob jetzt 2004, 2005. Auf jeden Fall ist er schon ein paar Tage alt. Er ist
Nee.
sehr gut gealtert, finde ich auch. Kann man sich echt sehr, sehr gut angucken. Nach wie vor. Ja, sehr, sehr
Ja.
cool. Dann sind wir eigentlich schon fast durch, würde ich sagen, ne?
Jo.
Und da wir ja gesagt haben, dass Paddy die neue Hausaufgabe stellen wird, würde ich sagen, Paddy, hast du das Wort?
Ja. Habe ich das Wort? Ja, du sagtest ja vorhin, dass wir gesagt haben, einer von uns darf die Hausaufgabe nicht kennen. Jetzt weiß ich gar nicht, also ich habe mich bei dem Film überhaupt nicht schlau gemacht. Ich war am Überlegen, welchen Film kann ich nehmen. Ich habe natürlich auch ein paar Ideen gehabt und habe mir gedacht, so, ach nee, Horror wieder, nee, da ist der Christian da so wieder nölig und da freut sich der Stefan, weil der jeden Horrorfilm 50 Mal gesehen hat. Und da habe ich mir gedacht, da höre ich mal auf meine Freundin und sie gab mir den Tipp, sagt den Jungs, die sollen mal, also wenn ihr den Film kennt, werdet ihr mich verfluchen. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann viel Spaß. Ihr sollt euch den Film Mother mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem mal reinziehen.
Nein, kenne ich auch
Ich
nicht.
weiß nicht,
Lange
ob ihr den kennt. Kennt
vorm
ihr den? Ja, dann mal viel Spaß damit. Und da freue ich mich
Wenn
schon,
du dich
den
schon so
Film mit
freust,
euch
das
dann
kann
mal
schon
zu
nicht die
besprechen.
Ich habe schon viel drüber gelesen. Also von daher weiß ich schon, was mich ungefähr erwartet, ja. Nein, auf keinen Fall.
Ja, aber dann verrate Christian nichts. Also geht wirklich ohne, ich sag mal, Vorrecherche in den Film. Guckt den erstmal und dann lest nochmal nach. Also so habe ich es gemacht. Und dann habe ich nochmal geguckt. Und ich muss auch überlegen, ob ich mir den jetzt noch ein drittes Mal antue, für die nächste Folge. Aber ich glaube, ich werde mir nochmal reinziehen. Weil der
Anders.
ist echt ganz gut und er ist halt nur ein bisschen, ja, der ist anders, ja, aber der ist bewusst anders und das war sogar auch mal ein Film, wo ich mir danach das Making-of angeguckt habe und noch andere Specials, die da auf der Blu-ray mit drauf waren oder die ich im Netz gefunden habe, einfach um
Ja, cool.
ja, ein bisschen mehr
Notieren.
Hintergrund
Cool,
dazu
ja,
zu
auf
erfahren,
jeden
ne?
Fall. Bleibt noch, glaube ich, der
Ja.
Hörerwunsch fürs nächste Mal, ne? Ah ja,
Den
stimmt,
verraten
warten
wir
wir
auch
nicht.
nicht. Und
Ja, den verraten wir ja nicht. Es
an
ist
der
ja eine
Stelle
Überraschung.
muss ich natürlich auch nochmal Grüße an meinen Buddy Marcel raushauen. Ich meine, dass du uns irgendwann mal verlinkt hast auf zwei Filmen. Ich glaube, die ersten beiden Teenage Mutant Hero Turtles Filme. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mein Lieber, dann schreib uns doch nochmal bitte einen Kommentar bei Instagram und dann nehmen wir die Filme auf jeden Fall mit in die Auswahl.
Genau, da gibt es ja mehrere Verfilmungen. Es wäre nicht schlecht, wenn du dann genau sagst, welchen du
Genau,
haben
aber es geht
möchtest. Nicht, dass
natürlich
wir dann
raus an
vier oder
alle, weil
fünf Filme
ich
gucken
habe es jetzt
müssen.
nur das jetzt noch speziell im Gedächtnis gehabt, weil ich irgendwie dachte, noch in Erinnerung zu haben, dass er da irgendwie mal was geschrieben hat und uns darauf verlinkt hat. Aber genau, wenn du die Folge gehört hast, dann hau noch mal einen Kommentar raus.
Ja.
Und das gilt natürlich auch für alle anderen. Wenn ihr irgendwie Filme habt und wollt, dass wir die besprechen, schreibt uns Kommentare. Wir haben eine Instagram-Seite. Stefan hat inzwischen auch eine Facebook-Seite gemacht. Liked uns, abonniert uns, wie auch immer. Schickt uns einen Daumen hoch oder was auch immer man da bei Facebook alles so macht. Und bei Instagram und schreibt uns Kommentare, dann hauen wir die Filme natürlich gerne raus, gucken uns die an
Ja,
und quatschen
auch wenn es
darüber.
mitunter vielleicht ein bisschen dauern kann, bis wir dann euren Hörerwunsch da berücksichtigen können, weil, wie gesagt, ein Film pro Folge, aber es wird nichts vergessen, auf keinen Fall.
Nein, wir müssen halt auch gucken, dass es zum Thema passt und dass wir nicht vielleicht in jeder Folge dann das gleiche Genre haben, dass wir so ein bisschen hin und her springen. Also nicht wundern, wenn euer Wunsch dann nicht
Genau.
sofort in der nächsten Folge dann
Jo.
auftaucht. Guter Hinweis,
Ja,
Stefan.
sehr gut. Dann sind wir eigentlich durch, oder würde ich sagen, Männers? Du,
Ja, müsst
ja.
ihr ja wissen. Du,
Ach ja.
meiner nicht.
Ja, in diesem Sinne gehen wir
Ja,
wieder Grüße
aber ich
raus an
weiß nicht.
Sven. Und
Ja.
natürlich auch an alle
Hey.
anderen
Maul.
Leute, die uns hören, die uns liken, die uns motivieren, weiterzumachen. Das macht echt Spaß. Und ja, Jungs, euch wünsche ich einen schönen Abend.
Also mich motiviert nur einer, und das ist immer Stefan, der alle
Auf.
3 Tage einen neuen Podcast, eine neue Folge aufnehmen will.
Ja, wir haben schon gesagt, vielleicht, wenn wir irgendwie eine runde Zahl haben, weiß ich nicht, 10 oder 20 oder so, vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge, irgendwie eine so Jubiläums- oder Premium-Folge oder was auch immer, keine Ahnung. Oh
Es
Gott,
könnte
ey.
auf jeden Fall eine coole
Das
Outtake-Folge
will
mal
doch kein
geben,
Mensch hören.
so am Ende des Jahres vielleicht.
Was wir so für Quatsch vorher und nachher noch erzählen. Ja. Naja, gut, dann würde ich sagen,
Ja.
bleibt mir noch zu sagen als Gastgeber, haut rein, bleibt gesund. Bleibt stabil, bleibt trocken, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao, bleibt stabil.